Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit Geld in Beziehungen befassen. Mich interessiert, wie Liebe und Geld zusammenpassen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und in welchen Phasen einer Beziehung man sich mit seiner Partnerin oder seinem Partner ganz besonders mit Gelddingen beschäftigen sollte. Darüber spreche ich heute mit Marielle und Mike Schäfer. Marielle ist Betriebswirtin und arbeitete zuletzt als Personalentwicklerin im Finanzsektor. Mike ist Psychologe. Und zusammen sind sie die Beziehungsinvestorinnen. Ganz herzlich willkommen am Börsenplatz.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns total.
Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank.
Schön, dass ihr da seid. Ihr beide seid ja ein Ehepaar, Eltern zweier Kinder, ja, und Gründerin der Beziehungsinvestorinnen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, euren Lebensunterhalt mit Geld in Beziehungen zu verdienen?
Aus einem eigenen Schmerzpunkt heraus. Wir hatten damals in unserer Beziehung so die ein oder andere Geldherausforderung, zum Beispiel, wer bezahlt wie viel vom Urlaub oder wohin fahren wir? Oder wie wird denn Essen aufgeteilt, die Kosten dafür? Und ja, wir sind immer mehr ins Gespräch gekommen und haben dann gedacht, wir würden uns gerne mal mit anderen Paaren darüber aushalten, wie machen die das denn eigentlich miteinander? Und mussten dann feststellen, dass niemand mit uns reden wollte, weil sie untereinander schon nicht miteinander geredet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, da muss doch eine andere Lösung geben. Also sind wir ins Internet gegangen und haben geguckt, ob wir da jemanden finden. War auch nicht der Fall. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir es halt selbst.
Und dann? Also wie ging es dann weiter?
Dann haben wir zuallererst einen Blog gestartet und haben über all diese Themen, die Mike gerade genannt hat, geschrieben. Und dann mit der Zeit kam da immer mehr Medieninteresse und Interesse von LeserInnen und so weiter. Also es gab wahnsinnig viele Kommentare in unserem Blog und so. Und irgendwann haben wir dann halt noch Instagram dazu genommen, wo man dann auch noch das Gesicht in die Kamera hält, ja, und es nicht mehr nur schriftlich ist. Und irgendwann haben wir auch einen eigenen Podcast gestartet. Und aus diesem eigenen Bedarf heraus, aus dem dann Hobby, ist dann irgendwann ein Unternehmen geworden, weil dann Leute zu uns kamen und gesagt haben, könnt ihr uns helfen? Weil ihr habt es ja offensichtlich hingekriegt und ihr habt noch den akademischen Background dazu eigentlich passend. Und dann haben wir angefangen, dass wir Privatpersonen geholfen haben und dann zunehmend auch Speaker-Einsätze hatten oder bei Unternehmen Workshops gegeben haben und so. Und so ist daraus dann ein Unternehmen nach und nach gewachsen, aber es war nicht so geplant.
An welcher Stelle verdient ihr Geld?
Wir bieten Kurse an, vorrangig zur Elternzeitplanung. Das ist unser Hauptschwerpunkt inzwischen, weil wir festgestellt haben, dass das der finanzielle Knackpunkt ist für viele Familienpaare. Aber darüber reden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal. Also die Kurse und dann natürlich auch Kooperation mit Unternehmen, viel, dass wir Workshops halten, Vorträge halten und darüber Geld verdienen.
Kooperation mit Unternehmen heißt, das Unternehmen quasi ihren Mitarbeitern so als Incentive ein Training bei euch bezahlen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also zum einen, dass die Kurse quasi für die Mitarbeitenden bezahlen, weil sie eben auch den Mehrwert darin sehen, wenn die mehr Bildung in den Themenbereichen haben. Manchmal aber auch, dass wir wirklich einen Vortrag bei einem Unternehmen halten für dann eine größere Mitarbeiterinnenschaft, also nicht nur für eine Einzelperson, sondern je nachdem. Und wir haben auch schon Workshops für Unternehmen, für deren Führungskräfte zum Beispiel gehalten, um das Thema Familienfreundlichkeit und finanzielle Bildung und so, das da ja mit reinzubringen.
Okay. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, du kommst aus dem, ja, aus dem Wirtschaftsbereich, also hast als Personalentwicklerin gearbeitet, du warst Psychologe. Das sind jetzt so zwei Welten, die ich jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt als wahnsinnig kompatibel empfinde. Was war euer Background? Wie seid ihr da zusammengekommen über euren Hintergrund?
Naja, das Schöne an Beziehungen und Finanzen ist ja, dass genau diese beiden Komponenten jetzt auf natürliche Art und Weise zusammenkommen und das halt mal mehr, mal besser oder mal weniger gut gelingt. Und gerade das Geld in der Beziehung hat immer diese Komponente mit dabei, wie fühle ich mich damit? Also wie ist es denn, wenn jetzt mein Lieblingsmensch zu viel Geld ausgibt? Wie ist denn die Aufteilung von der Bezahlung auf ein Haushaltskonto? Wie teilen wir denn Care-Arbeit auf, was ja auch immer eine finanzielle Komponente hat? Und das hat schon sehr viel damit zu tun, wie kommunizieren wir miteinander und wie leben wir unsere Beziehung und was ist uns darin wichtig. Und da passt das dann wieder sehr gut zusammen.
Ja, und ich glaube, die Themen, die Mike jetzt gerade gesagt hat, ist auch das, wo er als Psychologe natürlich sehr viel theoretisches Wissen auch hatte, wie macht man das denn gut, wie spricht man denn gut über solche Themen, und ich wiederum hatte sehr den finanziellen Background, den ich mitgebracht habe, also auch das, bei mir in der Familie wurde immer über Geld gesprochen, bei Mike nicht so viel. Das heißt, für mich war total klar, wir machen ein Haushaltsbuch und wir teilen die Ausgaben 50-50 auf. Und für Mike war das aber nicht so klar. Und da sind natürlich erstmal Welten aufeinander geprallt und wir haben es dann eben immer geschafft, darüber zu reden und gemeinsame Lösungen zu finden, weil Mike den psychologischen Background mitgebracht hat. Ja, weil wenn ich einfach nur gesagt hätte, ich will aber alles 50-50 machen und Mike hätte gesagt, ja, mir eigentlich alles egal, dann wäre an der Stelle vielleicht die Beziehung auch beendet gewesen.
Okay, verstehe. Also, ihr seid doch komplementär, wie ich feststelle. So, jetzt ist es so, ihr habt ja ein Buch geschrieben, Love and Money heißt es, und das fand ich ganz spannend. Also ihr habt euch eigentlich an dem Lebensphasenmodell genähert. Man sagt ja, dass Finanzwissen vor allen Dingen sehr stark abhängt davon, in welcher Lebensphase ich mich gerade befinde. Das erste Taschengeld hat andere Wissensanforderungen als vielleicht der Eintritt ins Rentenalter oder die finanziellen Herausforderungen, wenn die Familie größer wird. Und ihr habt euch, sag ich mal, dem Lebensphasenmodell in einer Beziehung genähert und habt Meilensteine definiert. Also das fängt an mit dem ersten Date. Was hat denn das erste Date mit Geld zu tun?
Ja, tatsächlich ganz viel, weil in unserer Gesellschaft immer noch dieses, der Mann zahlt und die Frau hat sich einzuladen lassen, sehr vorrangig ist. Und das kommt ja daher, dass Frauen noch vor gar nicht so langer Zeit gar kein eigenes Konto haben durften, nicht erwerbstätig sein durften, sondern da die Zustimmung des Mannes brauchten und damit natürlich auch gar kein Geld hatten, um bei einem Date zu bezahlen. Und da ist das so ein Relikt, was jetzt noch übergeschwappt ist. Und aber eigentlich ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, weil wir sind zum Glück emanzipierter, ein bisschen weitergekommen in unserer Gesellschaft, sodass man da schon noch mal kurz vorher drüber reden darf, bevor diese ganzen Rollenerwartungen aus den 50er, 60er Jahren, den Rollenerwartungen jetzt aus den 2000er Jahren, wenn die zu clashen, das ist nicht so eine tolle Sache, wenn man dann an einem schönen Abend da sitzt und die Frage kommt, getrennt oder zusammen, und man dann so ad hoc so eine Entscheidung treffen muss. Das ist ein bisschen ein blöder Abschluss für eigentlich einen schönen Abend. Deswegen sagen wir, klärt es doch direkt davor und dann ist auch die Sache okay, mehr muss man da gar nicht reden.
Also da habe ich direkt eine Frage mitgebracht von der Kollegin, die ich gerade gesprochen habe, bevor wir hier in diese Aufzeichnung gegangen sind. Sie hat gesagt, frag die zwei doch mal, wie ich darüber hinwegkomme, dass meine Dates immer Schiss bekommen von mir, wenn sie merken, dass ich mehr verdiene als sie.
Ja, also wir sagen zum Beispiel, es ist auch immer ein ganz guter Selektionsmechanismus, darüber zu sprechen, weil wenn sie da schon Angst haben bei dem ersten Date, dass sie mehr verdient, wie soll das denn dann mal werden, wenn es tatsächlich ums Zusammenziehen geht, also die Auswahl der Wohnung, wie soll das denn mal werden, wenn es um Kinder geht, ne? Also wer bleibt denn dann zu Hause, kümmert sich vorrangig um das Kind vielleicht, wer übernimmt vorrangig Erwerbsarbeit, und wenn das da schon ein Problem ist, das wird noch ein viel, viel größeres Problem, wenn größere Entscheidungen anstehen. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Selektion und einfach weitersuchen.
Großartig. So, wenn wir diese, ich sag mal, eure Meilensteine nochmal so ein bisschen durchgehen, ne? Also über das erste Date, man lernt sich irgendwie kennen, irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo man zusammenzieht, man heiratet, ja, dann kommen die ersten Kinder und irgendwann kauft man ein Haus und dann geht es so weiter. Man muss sich irgendwann auch damit auseinandersetzen, dass man vielleicht gesundheitliche Probleme bekommt, aus dem Leben scheidet oder ins Rentenalter eintritt. Immer wieder Situationen, die in der Beziehung auch, sag ich mal, durchaus Stress bedeuten können, weil man muss sich sortieren, man muss Entscheidungen treffen, gemeinsam treffen. Was ist denn so für euch so der Meilenstein, wo ihr sagt, da müsste eigentlich am meisten Fokus drauf gelegt werden, da kann es knallen?
Bevor ich das beantworte, würde ich gerne nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, weil genau das ist es. All diese Meilensteine sind sowieso herausfordernd an sich. Ja, und es spielt aber immer Geld eine Rolle in all diesen Meilensteinen, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn wir Geld haben, beziehungsweise uns mit dem Geld beschäftigt haben und da uns nicht drum streiten müssen, egal welcher Meilenstein es ist, wird es einfacher, den zu managen und den als Paar auch gemeinsam zu meistern. Und was jetzt der herausforderndste ist, das kommt natürlich auf die jeweilige Beziehung an, wie geübt man auch schon ist in den Geldgesprächen, aber der mit dem meisten Impact ist auf jeden Fall das Kinderkriegen. Mhm. Weil da der Moment ist, wo in der Regel das finanzielle Gleichgewicht, was man in der Beziehung hat, was sich so eingependelt hat, selbst wenn man unterschiedlich verdient hat, dann hat man sich ja auch irgendwie geeinigt, wie man die Dinge aufteilt und so, aber das wird komplett erschüttert. Es verändert sich, weil eine Person in der Regel erstmal gar nichts mehr verdient oder Elterngeld bekommt, was jetzt auch nicht wahnsinnig hoch ist und auch endlich ist. Und man eben ein ganz neues Beziehungsmodell auch aufstellen muss. Wer kümmert sich denn um was? Wie teilen wir denn in Zukunft Care- und Erwerbsarbeit auf? Die wenigsten Paare kehren nach einem Jahr Elternzeit zurück, dass beide Vollzeit arbeiten und die Verdienstverhältnisse so sind wie vorher. Von daher, das ist der große Knackpunkt, der einfach auch über diese Anfangskinderzeit hinaus wahnsinnig große Auswirkungen hat auf die Rente, auf alle Meilensteine, die danach kommen.
Ja, genau, es geht so weit in die Zukunft. Also das heißt, es geht nicht nur darum, wie teilen wir uns jetzt das erste Jahr irgendwie nach der Elternzeit auf, sondern der Impact ist so groß, dass wir darüber nachdenken müssen, wie sichern wir uns finanziell ab. Also wie sichern wir uns heute finanziell für in 30 Jahren ab, in 50 Jahren? Du hast vorhin schon von Rente und Altersvorsorge gesprochen. Das fiel damit groß rein. Wir haben unter Frauen oder speziell unter Müttern eine sehr hohe Altersarmut der über 80-Jährigen, was auch eine Auswirkung von dieser Entscheidung ist. Und ja, deswegen lohnt es sich, da sehr genau hinzugucken und da mal wirklich weiter in die Zukunft zu gucken als nur dieses eine Jahr.
Es ist absolut richtig. Also die Beziehung, das Leben verändert sich durch Nachwuchs. Ja, und das, was ihr gerade geschildert habt, also bei uns war es, glaube ich, so ein bisschen das Standardmodell. Meine Frau ist dann zu Hause geblieben, hat nicht mehr gearbeitet, hat sich um den Kleinen gekümmert. Irgendwann kommt das zweite Kind, bei uns kam dann noch ein drittes hinzu. Da ist dann auch mal so ein bisschen die Sperre drin. Ne? Also dann wieder den Einstieg ins Berufsleben zu finden, ist wahnsinnig schwer, weil, ich sage mal, auch in der Betreuungssituation, die wir in unserem Land haben, kann man sich da jetzt auch nicht 100% drauf verlassen, wenn nicht gerade Großeltern da sind. Also das manifestiert sich ja dann auch. Also wenn man eine Familie will und man will vielleicht auch mehr als nur ein Kind, dann ja, manifestiert sich ja das Problem in der Regel für die Frau. Was ist denn die Antwort darauf?
Die Antwort ist darauf, erstmal von diesem Standardmodell wegzugehen und zu sagen, okay, wir machen das so wie alle anderen, weil das ist das einfachste Modell. Da haben auch einfach sehr viele Leute direkt eine Antwort drauf. Ne? Also wenn ich sage, wir machen das so wie alle anderen, dann wissen meistens die HR-Abteilung, wie das funktioniert, die Elterngeldstelle weiß, wie das funktioniert, so die besten FreundInnen wissen, wie das funktioniert. Sehr einfach, sehr schnelle Antworten drauf. Aber meistens ist es nicht das, was zu der Familie tatsächlich passt. Also weder finanziell noch emotional. Und da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt mal mit der Materie oder wir suchen uns Leute, die sich damit gut auseinandergesetzt haben und reden mit denen, das lohnt sich meist schon finanziell. Also wir betreuen ja sehr viele Paare und wir können eigentlich sagen, dass wir in fast jeder Situation durch ein Modell, was gleichberechtigter ist, es hinbekommen, dass die Familie finanziell besser dasteht nach 3 Jahren, spätestens aber schon nach 6 Jahren. Und das ist so ein Irrtum und wenn wir mit dem ein bisschen aufräumen können, dann haben wir, glaube ich, schon viel gewonnen, gerade auf dieser individuellen Ebene auch.
Ja, also wirklich nicht in dem Autopiloten, in das Standardmodell reinzurutschen, sondern sich einen Moment zu nehmen und zu sagen, wie wollen wir es denn machen? Was sind unsere Bedürfnisse? Und dann das gegenzurechnen und zu sagen, was bedeutet das denn für unsere Finanzen? Und eben nicht nur im ersten Jahr, sondern langfristig. Weil wenn man nur das erste Jahr anguckt, dann müssen auch wir vielen Recht geben und sagen, ja, dann ist es oftmals so. Vor allem bei einem zweiten Kind oder so, weil dann die Frau sowieso schon in der Teilzeitfalle hängt. Ja? Aber wenn man da weiter guckt und sich mehr informiert, mehr Wissen aufbaut, dann gibt es da so viele andere Lösungen und da muss man hinkommen.
Genau, und du hattest ja gerade dieses schöne Wort gesagt, manifestieren. Ne? Dass man unterschätzt das, wenn man noch kein Elternteil ist, unterschätzt man das, wie selbstbestimmt Kinder sind und wie fremdbestimmt man selbst wird. Und Kinder haben einfach eine sehr klare Meinung dann, wer Zähne putzt, wer die Windel wechselt, wer abends ins Bett bringt und so weiter.
Und, damit nicht arbeiten gehen kann.
Genau, und wenn das immer eine Person ist und wenn das so eingeübt ist, dann wird es sehr schwer, da wieder rauszukommen. Und dann sehen wir eben zum Beispiel, dass 18 Jahre nach der Geburt gerade mal die Hälfte der Mütter in Vollzeit tätig ist und gerade mal in Teilzeit tätig ist und gerade mal 30% der Mütter in Vollzeit tätig sind. Also das ist ja eine erschreckend niedrige Zahl. Aber das liegt eben genau daran. Das wurde eingeübt, das wurde manifestiert und dann bleibt es so. Und das ist das Problem, was quasi dann so Jahrzehnte danach immer noch die finanziellen Auswirkungen zeigt.
Was sagt ihr denn den Arbeitgebern, die euch, sag ich mal, beauftragen, auch Seminare für die Mitarbeiter abzuhalten zu dem Thema? Weil ich gucke jetzt mal so rein praktisch. Es ist ja schon, sag ich mal, das Bestreben eines Arbeitgebers, die Mitarbeiter doch eher in Vollzeit zu beschäftigen.
Ja, also einmal müssen wir uns, glaube ich, davon lösen, zu entscheiden oder den Vergleich zu machen zwischen ich arbeite Vollzeit und ich arbeite 80%. Weil für ganz viele Menschen ist die Entscheidung, ich arbeite 0% oder ich arbeite 80%. Und jetzt muss ich als Unternehmen für mich die Entscheidung treffen, möchte ich lieber 80% haben oder möchte ich die 0% haben? Und ich weiß nicht, mit dem Arbeitskräftemangel, den wir ja immer zunehmend haben, ich glaube, wir haben einen Nettoverlust von 500.000 Arbeitskräften so die nächsten Jahre, jedes Jahr, wird das diese Aussage immer schwieriger zu sagen, wir entscheiden uns für die 0%. Außerdem gibt es, glaube ich, auch inzwischen ganz gute Konzepte, die ja zum Beispiel auch Urlaub und Krankheitstage besser abbilden. Also das heißt, wenn ich den eine Stelle mit 2x60% decke, dann habe ich automatisch eine eingearbeitete Urlaubsvertretung drin, ich habe eine automatisch eingearbeitete Krankheitsvertretung drin. Das heißt, dieser Prozess dieses Arbeitsplatzes, der kann immer weitergehen und der hat nicht diese großen Ausfälle im Jahr hinweg. Und wenn wir da in diese Richtung weiterdenken, finden wir, glaube ich, ein Modell, was sowohl die Vereinbarkeit erhöht für die Familien, also dass da der Stress runtergeht, sie sich mehr um die Kinder kümmern können, finanziell besser abgesichert sind, und auf der anderen Seite die Unternehmen die Produktivität haben, die sie sich wünschen.
Ja, und zum Thema Produktivität sagen wir den Unternehmen auch immer, wenn man jetzt mal auf die Paarebene guckt. Ja, der Klassiker ist ja, wenn Kinder da sind, dass der Vater 40 Stunden arbeitet und die Mutter 20 Stunden, 60 Stunden gemeinsam. Und wenn jetzt beide 30 Stunden arbeiten, ja, das ist natürlich eine andere Verteilung. Mit 30 Stunden kann man sich ganz anders weiterentwickeln beruflich, kann ganz andere Dinge auch übernehmen. Und unsere Erfahrung zeigt, dass da immer mehr dann auch dazu kommt, dass sie dann 32, 32 Stunden arbeiten oder 35, 35 Stunden, weil sie das auch schon wieder üben, dieses beide können beides, beide können die Kinder abholen. Und es als, also es ist einfach besser machbar, es entwickelt sich nicht in zu einem 44 zu 20 Stunden, sondern es kann sich aber zu einem 32-32-Stunden-Modell entwickeln. Also insgesamt die Nettoerwerbstätigkeit kann durch solche Modelle durchaus steigen. Und dann muss man sich natürlich auch als Unternehmen nochmal anschauen, wie schnell will ich denn die Frauen wieder zurückhaben und in welcher Stundenzahl. Ja, also auch da, wenn man sich die Statistiken anschaut, wenn ein Mann gar keine Elternzeit nimmt, dann ist eine Frau durchschnittlich 2 Jahre weg. Ja, und nach 2 Jahren muss man jemanden komplett neu einarbeiten. Wenn sie dann auch noch vermutlich nur in Teilzeit kommt, ist das einfach fürs Unternehmen viel schlechter planbar. Wenn man sich die Zahlen dann nochmal genauer anschaut, wenn die Männer 6 Monate in Elternzeit gehen, also einen signifikanten Teil übernehmen, dann sind Frauen im Schnitt nach 6 Monaten zu 50% wieder zurück und 75% nach 9 Monaten der Frauen. Wenn die Männer halt auch ihren Teil machen. Und das ist natürlich, sind die dann nicht in Vollzeit zurück? Aber sie sind erstmal da, sie sind nicht so lange raus, man hat nicht so die hohen Opportunitätskosten auch. Also das sind so die Dinge, die wir dann Unternehmen mitgeben, mit denen wir versuchen zu überzeugen, dass es sich lohnt, in Eltern zu investieren.
Also ich versuche das mal in meine Worte zu fassen. Was du ja gerade sagst, ist vielleicht auch diesen Mikroblick, ich bin der Arbeitgeber, du bist der Mitarbeiter, mal sich davon zu lösen, weil der Anspruch ist ja, der Mitarbeiter arbeitet in 100%, aber wenn ich mich davon löse und mal die Makrobrille aufsetze und mal auf die Gesellschaft schaue, kann ich durch eine höhere Flexibilisierung der Arbeitszeiten, auch die, wenn ich die Rahmenbedingungen in meinem Unternehmen schaffe und das auch befördere, kann ich ein gesamtgesellschaftliches Problem, nämlich Arbeitskräftemangel, mit lösen.
Ja, und auch mit im eigenen Unternehmen lösen. Also man ist als Arbeitgeber auch einfach viel attraktiver, wenn man familienfreundlich ist. Also man wird mehr Bewerbungen bekommen, man wird qualifiziertere Bewerbungen bekommen und die Leute bleiben auch länger. Also auch da gibt es Zahlen, dass immer mehr Väter auch sagen, für einen familienfreundlichen Arbeitgeber wechsle ich. Ja, und diese Wechselwilligkeit, die ist ja gerade in der Altersgruppe. Also wann sind denn Leute Eltern? Das sind sie in der höchst produktivsten Zeit eigentlich. Also genau die Leute will man ja haben. Und wenn man da die Wechselwilligkeit senken kann, indem man familienfreundlich ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall auch fürs Unternehmen finanziell.
Okay, ich glaube, an der Stelle verlassen wir mal den Punkt, das Angebot steht. Wer sich da vertieft mit auseinandersetzen will, kann auf eure Webseite gehen, da gibt es einen Haufen Artikel zu, und sich bei euch melden, um das mal ein Stück weit zu vertiefen. Ich würde noch mal ganz gerne auf die Finanzkompetenz kommen. Ihr habt ja selber Kinder. Sprecht ihr mit denen auch über Geld?
Es fängt so langsam an. So, manchmal ist so ein bisschen Interesse vorhanden. Aber sie sind noch sehr klein. Also sie sind 2 und 5 Jahre alt. Und da ist, bei dem Größeren könnte es jetzt so langsam beginnen.
Na gut, da geht es eher um das Verständnis, dass es sowas wie Geld gibt, ne?
Ja, also da geht es so ganz allgemein in der Altersklasse, geht es dann eher so darum, wenn ich jetzt mal einkaufen gehe, wo kriege ich denn meine Lebensmittel her? Oder wenn ich ein Eis kaufe, dass ich nicht einfach das Eis nehme und dann weggehe, sondern dass ich da vielleicht nochmal bezahle. Oder dass man im Supermarkt mal auf die Schildchen achtet, wo ist gerade ein Angebot drin oder so. Also solche Sachen. sind in der Altersgruppe eher der Fall.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, Mein Geld, Dein Geld. Ja, ich habe auf Amazon gesehen, das gibt es auch mittlerweile in allen möglichen Sprachen. Also,
ja, es ist international, das ist unfassbar, hätte ich nicht gedacht.
Ja, war eine Idee, ein Hobby oder was war der Auslöser, dass man sich hinsetzt und ein Kinderbuch schreibt zum Thema Geld?
Es war gar nicht meine Idee, sondern der Belz und Gelberg Verlag hat uns eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ach, wir haben euren Blog entdeckt und wir finden den Schreibstil ganz cool und wir finden es total spannend, dass ich als Psychologe ja auch mit Kindern und Familien arbeite seit 20 Jahren und ob ich denn nicht Lust hätte, mit ihnen das Buch zu schreiben. Sie möchten nur das Buch schreiben, Inhalt steht noch nicht fest, Kontext steht noch nicht fest, Fragen stehen noch nicht fest, kann ich mal alles ausdenken. Ob ich denn da nichts zu Lust hätte, habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall hätte ich dazu Lust. Und dann gab es so ein kleines Bewerbungsverfahren, weil noch 2, 3 andere angesprochen wurden und ich habe dann den Zuschlag gekriegt. Und dann durfte ich mich hinsetzen und dieses Buch verfassen.
Okay, und das ist auch kunterbunt, habe ich gesehen. Ich habe es selber gekauft, ja, weil ich sammle Finanzbildungsbücher, schönes Hobby, weil meine Kinder natürlich auch immer bei mir anklopfen und sagen, ja, Papa, kannst du mal erklären und so. Und dann gibt es da die ein oder andere Anregung. Eher für kleinere Kinder, ne? So Grundschule.
Genau, Grundschule. So, also frühestens ab 5 Jahre, wenn die Kinder schon Interesse zeigen und die Eltern vorlesen, aber eher zum Selbstlesen so ab 7 Jahren.
Ja, es ist auch, ich meine, Kinder haben einfach Fragen, ne? So, und wenn die Eltern finanziell eben nicht gebildet sind, können sie halt auch die ein oder andere Frage nicht beantworten oder beantworten sie falsch mit irgendwelchen Glaubenssätzen. Und das aufzulösen, da hilft Lesen.
Ja, und genauso ist das Buch auch aufgebaut, in lauter Fragen und was Kinder eben so fragen über Geld. Und wir kriegen auch ganz viel die Rückmeldung, dass die Eltern sagen, wenn sie es vorlesen oder mit ihren Kindern lesen, dass sie sagen, ich habe auch noch so viel gelernt, weil es eben auch eine einfache Sprache ist, also so, dass Kinder das verstehen können. Und da sieht man einfach auch, dass viele Erwachsene auch einfach viel zu wenig Finanzbildung haben, ja, und dann sagen, okay, da verstehe ich es, da ist die Hürde niedrig genug, dass ich Lust bekomme, auch mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, und das hilft natürlich am Ende des Tages auch der Gesellschaft. Also wenn wir alle miteinander bessere finanzielle Entscheidungen treffen, dann haben wir am Ende des Tages ja vielleicht auch mehr Wohlstand. Gut, wenn ihr so eure, ja, ich sag mal, Kunden beobachtet, in der Regel baut man ja eine Beziehung auf mit denen und begleitet sie auch vielleicht ein Stück weit. Was beobachtet ihr so an Wirkung bei denen, die sich mit dem Thema Geld in der Beziehung intensiver auseinandersetzen?
Also eine Beobachtung, die wir machen, ist, dass es die Paare schon auch nochmal auf einer anderen Ebene oftmals näher zueinander bringt, weil man über Dinge redet, über die man so in der Gesellschaft nicht so redet. Wir kennen ja all die Glaubenssätze.
Über Geld spricht man nicht.
Genau. Und das lösen diese Paare eben auf, die sagen, wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Thema und man lernt sich einfach besser kennen, ja, weil jeder bringt so seine eigene Geldgeschichte mit in einer Beziehung. Das war bei uns ganz genauso. Wir haben unterschiedliche Päckchen, die wir da mitbringen. Irgendwann lernt man sich kennen, da hat man aber meistens schon viele Jahre des Lebens hinter sich und eben auch in Gelddingen. Und wenn man sich dann anfängt, darüber auszutauschen, lernt man auch ganz viel über die andere Person, über die Werte, darüber, was dem Personen wichtig ist und was eben auch mit Geld verknüpft ist. Und deshalb bin ich schon der festen Überzeugung, dass die Paare, die darüber reden, die das schaffen, da auch die Unterschiedlichkeiten zu überwinden und zu, ja, daraus profitieren. Weil sie zum einen emotional näher beisammen sind, aber eben auch gemeinsam bessere Lösungen finden können. Also da ist auch ein ganz privates Beispiel, wir kaufen gemeinsam Aktien und Mike ist derjenige, der super gut recherchieren kann, der recherchiert sich da rein, da habe ich gar keine Lust drauf. Ja? Und ich profitiere da natürlich total bei unseren gemeinsamen Aktienentscheidungen davon, dass er da recherchiert und dass ich aber vielleicht mehr die Nachrichten mal lese und im Blick behalte und da irgendwie was mitkriege oder was höre oder mal eine Idee reinbringe. Und so können wir da zusammen für uns in finanziellen Dingen, aber auch als Paar einfach mehr erreichen.
Glaubt ihr, dass Geld sowas auch wie Kitt sein kann für eine Beziehung? Also ich sag jetzt mal, auf der einen Seite hat man sowas wie Abhängigkeit, ne? Also die Beziehung bleibt erhalten, weil es eine Abhängigkeit gibt, aber es könnte ja auch genau das umgekehrte Beispiel sein, dass man sagt, man hat gemeinsam Investments getätigt und man rechnet sich auch aus, wenn man sich jetzt trennt, dass das irgendwann schief geht. Kann ja auch, sage ich mal, so eine kritische Phase in der Beziehung, die, glaube ich, in jeder Beziehung vorkommt, auch mal überbrücken, ne?
Was ich glaube, ist, dass wenn wir offen über Geld sprechen, wir in der Beziehung lernen, über tabuisierte Themen zu sprechen und dadurch auch viel früher in der Lage sind, Dinge anzusprechen, die uns vielleicht unangenehm sind. Und das gelernt zu haben, das sorgt natürlich auch schon dafür, dass Krisen, die sich abzeichnen oder die plötzlich kommen, auch ein bisschen besser bewältigt werden können. Und es gibt Studien, die vermuten lassen, dass Menschen, die einen eigenen Ehevertrag abschließen, dass die auf der einen Seite sich eher scheiden lassen, weil es natürlich schon ja abgesichert ist, wie es danach weitergehen kann. Also beide Parteien sind dadurch finanziell abgesichert. Aber die Menschen auch länger verheiratet bleiben. Es mag paradox klingen, aber dadurch, dass ich quasi mich persönlich dafür entschieden habe, wie funktioniert unsere Ehe und wie geht es nach der Ehe weiter, habe ich ganz viele Sachen schon geregelt, die dazu sorgen, dass die Ehe grundsätzlich viel länger hält, aber dann eben auch der Ausstieg aus der Ehe dann wiederum leichter wird, wenn beide sagen, okay, jetzt haben wir aber keine Lust mehr.
Okay, also jetzt mal in meinen Worten, der Zwang ist weg, sage ich mal an der Stelle, und deswegen bleibt die Beziehung länger bestehen, weil ich könnte ja jederzeit geregelt aussteigen.
Genau.
Okay, spannend. Wie der Notausgang, den man sich quasi vorher definiert hat.
Ja, und beide bleiben danach finanziell abgesichert.
Okay.
Ja, und das ist vor allem eine Trennung im Zweifel, die für beide möglich wäre. Ja, also das ist bei uns in unserer ganzen Arbeit immer total wichtig, dass diese Augenhöhe in der Beziehung bestehen bleibt, weil das ist einfach dieses Machtverhältnis, was durch Geld eben auch in der Beziehung entstehen kann, das ist total ungesund. Und es ist ganz schlimm, wenn man Beziehungen hat, wo eine Person jederzeit gehen könnte, der Klassiker, wenn eben Kinder da sind und einer der Ernährer ist, die andere die Hausfrau ist, in Anführungszeichen, dann könnte er jederzeit gehen und könnte sagen, ich kann mir eine eigene Wohnung finanzieren oder ich kann einfach raus. Aber sie kann das nicht. Sie kann nicht sagen, ich gehe jetzt einfach, sondern sie muss sich erstmal damit beschäftigen, wo kriege ich denn dann Geld her, wie schnell kriege ich Unterhalt, was kriege ich vielleicht an Zahlungen von von einer Arbeitsagentur oder so. Ja? Also da muss man sich erstmal viel länger, der Ausstiegshürde ist viel größer. Und das sollte man vermeiden, dass es für beide gleich schwer ist zu gehen oder gleich einfach ist zu gehen, wenn man es nicht mehr möchte. Weil dann ist man zusammen, weil man zusammen sein möchte.
Okay. Wow. So, eine Frage habe ich noch zum Ende unseres Gesprächs. Ihr seid ja Experten in dem Thema, also Beziehungen, Familie, Geld. Und ihr kennt natürlich auch, sag ich mal, die Punkte, wo es nicht so wirklich funktioniert, wo es hakelt, wo man vielleicht auch durch Rahmenbedingungen was verändern könnte. Wenn ihr euch so eine kleine Wunschliste schreiben würdet an die Politik, was würde denn da draufstehen?
Also ganz oben würde bei mir stehen, Care-Arbeit zu vergüten. Also, da höre ich schon ganz viele aufschreien, aber wir können es nennen Care-Arbeit vergüten, wir können es aber auch nennen Kita-Plätze ausbauen. Wir können es auch nennen Elterngeld reformieren oder wir können es auch nennen Kindergrundsicherung endlich umsetzen, weil das läuft alles auf den gleichen Punkt zusammen. Wir sehen einfach, dass wenn Care-Arbeit nicht vergütet ist in unserer Gesellschaft, wir diese ganzen Gender-Gaps haben und wir eine hohe Altersarmut zum Beispiel jetzt von Frauen haben. Wir sehen aber auch, dass wir eine hohe Kinderarmut haben, wenn eben die Care-Arbeit nicht vergütet ist, weil nur ein Elternteil arbeiten kann. Das heißt, das wäre mein Wunsch, ein ausgereiftes Konzept zu haben, Care-Arbeit zu vergüten, egal wie wir es am Ende nennen.
Ich unterschreibe Mikes Wunschliste erstmal. Und ich würde mir dazu auch einfach wirklich wünschen, dass die finanzielle Bildung fortschreitet und es weniger was Besonderes ist, über Geld zu reden. Ja, in der Beziehung, aber auch generell in der Gesellschaft. Dass wir einfach offen miteinander reden können. Und da wünsche ich mir tatsächlich schulische Bildung. Weil ich glaube, es ist so abhängig immer noch vom Elternhaus, ob man über Geld redet oder nicht. Wir haben es in unserer eigenen Beziehung gesehen, wir sehen es bei all den Paaren, mit denen wir arbeiten. Wenn man da einen unterschiedlichen Background hat, hat das einfach immer Sprengstoffpotenzial. Und das würde sich vermeiden lassen, wenn alle dieselben Chancen hätten, indem sie über Geld in der Schule lernen oder meinetwegen auch im Kindergarten, egal wo. Aber man sollte lernen, über Geld zu sprechen und was so die Basics sind, Einnahmen, Ausgaben, wie spare ich was und das würde ich mir sehr wünschen, dass es endlich in die Schule kommt, dass unsere Kinder das vielleicht schon in der Schule lernen können.
Gut, vielen Dank für eure guten Wünsche. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, ebenso vielen Dank.
Ja, danke, danke.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass ihr mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.